Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen zu Deutschland heute. Spätestens seit den Protesten gegen rassistische Polizeigewalt in den USA ist Rassismus und gerade auch Rassismus bei den Sicherheitsbehörden auch hier in Deutschland ein heiß diskutiertes Thema. Jetzt sorgen Aussagen des Stuttgarter Polizeipräsidenten für Aufregung, der angeblich mit Hilfe der Landratsämter die Abstammung von Tatverdächtigen mit deutschem Pass recherchieren will. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es heute bei uns um Arbeitslosigkeit in Zeiten der Corona-Krise und um die Frage, ob man eine NS-Gedenkstätte nach einem Nazi-Funktionär benennen darf, der vielen Juden das Leben gerettet hat. Gut 3 Wochen ist die Stuttgarter Krawallnacht inzwischen her. In der Nacht zum Sonntag hatten damals nach Polizeiangaben rund 400 bis 500 junge Menschen randaliert, Schaufenster eingeschlagen und Geschäfte geplündert. Soweit so bekannt. Jetzt sorgen Aussagen des Stuttgarter Polizeipräsidenten Franz Lutz im Zusammenhang mit den Ermittlungen dazu für Aufregung. Lutz hatte offenbar schon am Donnerstag in einer Gemeinderatssitzung erklärt, dass die Polizei auch bei Verdächtigen mit deutschem Pass mithilfe der Landratsämter versuchen will, die Abstammung der Betroffenen zu klären. Bei Twitter und Facebook machte deshalb am Wochenende das Schlagwort von der Stammbaumrecherche die Runde. Manche zogen gar den Vergleich zu den Nachforschungen zum Aria-Nachweis in der NS-Zeit. Viel Aufregung also. Was dran ist an der Geschichte, das kläre ich jetzt im Gespräch mit meiner Kollegin Carmen Lustig, die uns aus Stuttgart zugeschaltet ist. Frau Lustig, ist denn der Begriff Stammbaum in der Stadtratsdebatte überhaupt so gefallen?
Ja, darüber wird gerade trefflich gestritten. Ins Rollen gekommen ist die ganze Debatte über den Facebook-Eintrag eines grünen Stadtrats, Marcel Roth, der den Begriff Stammbaumrecherche im Vortrag von Polizeipräsident Lutz gehört haben will. Die Stuttgarter Zeitungen haben das dann aufgegriffen und damit ist eine überregionale Welle ins Rollen gekommen. Offenbar existiert ein Mitschnitt der Rede vor dem Gemeinderat, der ist aber nicht öffentlich. Auf Twitter gibt es die Forderung jetzt von vielen Nutzern, diesen Mitschnitt für alle zugänglich zu machen. Und auch ich als Journalistin habe heute bei der Stadt nachgefragt, aber ich habe den Mitschnitt zumindest bisher noch nicht erhalten. Polizei und Stadt sagen übereinstimmend, sie hätten sich das alles nochmal angehört und der Begriff sei nicht gefallen. Auch eine SWR-Kollegin, die in der Sitzung anwesend war, hat das Wort Stammbaum tatsächlich nicht gehört. Was allerdings Thema war, und das ist unbestritten und wurde auch schon in der Sitzung hitzig diskutiert, ist die Tatsache, dass die Polizei sich offenbar eingehend mit dem Migrationshintergrund der Tatverdächtigen beschäftigt.
Der Begriff Stammbaum ist also nicht gefallen. Trotzdem stellt sich dann ja die Frage, muss denn tatsächlich bei deutschen Tatverdächtigen wirklich nachgeforscht werden, ob auch schon die Eltern hier geboren sind? Wie begründet denn die Polizei diese Recherchen?
Ja, der Polizeipräsident hat in besagter Gemeinderatssitzung berichtet, dass im Rahmen der Ermittlungen nach dieser Stuttgarter Krawallnacht auch das Umfeld der Tatverdächtigen beleuchtet wird. Dabei geht es eben nicht nur um Wohnsitz, um Schulbildung, um Berufsausbildung, sondern auch um die Nationalität der Eltern. Und deshalb gäbe es bei einzelnen Tatverdächtigen Nachfragen bei den zuständigen Standesämtern. Um die Herkunft, also den Migrationshintergrund zu klären, reicht eben nicht ein Blick in den Pass des Tatverdächtigen, weil selbst wenn der Tatverdächtige einen deutschen Pass hat, kann er bzw. die Eltern trotzdem natürlich aus einem anderen Land kommen. Grundsätzlich sei das, so die Polizei und auch der Landesinnenminister jetzt, ermittlungstaktischer Alltag. Denn für die strafrechtliche Aufarbeitung seien diese Informationen erstmal relevant. Allerdings, und dieses Allerdings kommt jetzt von mir, sind solche Recherchen nach meiner Recherche nur dann zulässig, wenn sie für die Ermittlung der Tat oder der Strafhöhe von Bedeutung sind. Und das weiß man dann immer erst hinterher. Die nächste Frage ist dann auch noch, welche Konsequenzen man aus diesen Informationen zieht. Für die Präventionsarbeit zum Beispiel mag das ja wichtig sein, aus welchem kulturellen Umfeld die Verdächtigen kommen. Darüber ist sich auch über große Teile des Gemeinderats sind sich darüber einig. Aber natürlich darf es nicht sein, dass man dann aus dem Migrationshintergrund Rückschlüsse auf Täter, auf ein typisches Täterprofil macht, weil es gibt keinen kausalen Zusammenhang zwischen Taten und Herkunft. Und wenn man das nicht sauber trennt, dann sind wir mitten in der Rassismusdebatte, die wir ja gerade schon erleben.
Ja, die Aufregung in den sozialen Netzwerken über diese ganze Affäre war ja sehr groß. Gibt es denn jetzt da auch schon Reaktionen aus der Politik darauf und vielleicht auch Unterstützung für die Arbeit der Polizei?
Ja, die Reaktion gab es eigentlich gleich am Donnerstagabend, nur wurde das noch nicht medial so berichtet sozusagen überregional. Im Gemeinderat am Donnerstagabend nämlich haben alle Fraktionen außer der CDU und der AfD genau diesen Punkt der Polizeiarbeit sofort kritisch hinterfragt. Bei den Grünen war die Reaktion geteilt, weil sie einerseits den Oberbürgermeister stellen, der sich grundsätzlich hinter die Polizeiarbeit stellt. Andererseits aber zum Beispiel mit besagtem Marcel Roth, ja genau denjenigen haben, der die Debatte im Nachhinein dann ins Rollen gebracht hat. Und vor dem Hintergrund von Racial Profiling und der Frage zum strukturellen Rassismus in der Polizei wird diese Frage natürlich jetzt längst auf einer anderen Ebene fernab von Stuttgart diskutiert. Weil natürlich stellt sich die Frage, ob Ermittlungen im familiären Umfeld der Tatverdächtigen tatsächlich Licht ins Dunkel bringen oder ob sie eben nur Populismus nähren. Die baden-württembergischen Linken zum Beispiel fordern jetzt den Rücktritt des Polizeipräsidenten, während sich der Landesinnenminister Strobel von der CDU demonstrativ hinter die Polizei stellt. Also ich fürchte, die Frage, inwieweit die Herkunft eines Straftäters relevant ist, wird man wie bisher auch nicht generell, sondern nur in jedem einzelnen Fall mühsam wohlgemerkt beantworten können.
Wo stehen denn die Ermittlungen der Polizei jetzt insgesamt eigentlich zu dieser Krawallnacht? Es war ja die Rede von 400 bis 500 Menschen. Ganz so viele Tatverdächtige hat die Polizei bisher aber wohl noch nicht zusammen, oder?
Ja, Stand heute Mittag waren es 39 Tatverdächtige und 20 laufende Haftbefehle. Da kommen aber tatsächlich immer wieder neue dazu. Es wird also wirklich weiter auf Hochtouren ermittelt mit einer eigens dafür eingerichteten Ermittlungsgruppe. Da müssen unendlich viele Videodokumentationen einerseits von der Polizei, aber auch von Zeugen ausgewertet werden. Sowas dauert natürlich. Es war ja eben gerade nicht so, dass man die Personalien vor Ort einfach mal hätte so aufnehmen können. Das war ja gerade das Problem. Und das muss jetzt alles mühsam rekonstruiert werden. Das ist sicher nicht einfach. Eines ist jetzt schon klar, bei den meisten Tatverdächtigen handelt es sich um Jugendliche, um sogenannte Heranwachsende. Insofern stellt sich neben der Frage der Strafverfolgung sofort auch die Frage der Präventionsarbeit. Und auch das ist sicher ein Thema, über das in Stuttgart noch eine Weile heftig diskutiert werden wird.
Aufregung um angebliche Stammbaumrecherchen durch die Stuttgarter Polizei. Einordnungen waren das von meiner Kollegin Carmen Lustig. Vielen Dank für das Gespräch. Osnabrück will die Stadt heute Nachmittag ihre Pläne für eine neue NS-Gedenkstätte vorstellen. Benannt werden soll sie nach dem ehemaligen NS-Funktionär Hans Kallmayr. Das klingt erstmal etwas schräg, denn in den besetzten Niederlanden war Kallmayr auch noch für die Überwachung der Rassegesetze zuständig. Allerdings hat er genau in dieser Funktion rund 2500 Menschen vor der Deportation und dem Tod bewahrt. Dafür wurde er von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem 1992 auch posthum als Gerechter unter den Völkern geehrt. In einem offenen Brief wenden sich jetzt allerdings 250 Wissenschaftler, Künstler und Nachkommen von Opfern gegen die Benennung der neuen Gedenkstätte in Osnabrück als Kallmayr-Haus. Birgit Schütte berichtet.
Außer Zweifel steht, dass Kallmayr aus freien Stücken Mitglied der Besatzungsbehörde wurde. Er beteiligte sich aktiv an der Vernichtung von mindestens 104.000 in den Niederlanden ansässigen Juden. Daher kann man ihn schwerlich ohne Vorbehalt als Helden bezeichnen. Er funktionierte innerhalb des Systems und handelte gemäß den Richtlinien des Systems.
Über 200 niederländische Historiker, Politiker, Künstler und Überlebende des Holocaust haben unterschrieben. Sie verlangen von Bundeskanzlerin Merkel, das geplante Osnabrücker Kallmayr-Haus nicht zu unterstützen. Denn der Bund finanziert den Umbau mit 1,7 Millionen Euro. Das Geld dürfe nicht an ein Haus gehen, das den Namen eines hohen Beamten des Naziregimes tragen soll. Denn als Helden oder Gerechten unter den Völkern, wie die israelische Gedenkstätte Yad Vashem, sehen sie Hans Kallmayr nicht. Mordechai Paldiel hat sich 1992 für Kallmayr stark gemacht. Er war damals Leiter der Abteilung Gerechte unter den Völkern in Yad Vashem.
Kallmayrs significance is that he used those laws by the Nazis.
Kallmayrs Bedeutung liegt darin, dass er die Nürnberger Rassegesetze der Nazis die ja auf der einen Seite die Juden vernichten und auf der anderen Seite das arische Blut schützen sollten, dass er diese Nazi-Gesetze nutzte, um so viele Juden wie möglich zu arisieren und in Halbjuden zu verwandeln, und dass er sie so letztendlich vor der Deportation bewahrte.
1941 kam Karl Mayer als Jurist in die Den Haager Besatzungsbehörde. Er war als Besatzungssoldat in den Niederlanden und wurde vermutlich durch die Vermittlung eines Bekannten dort eingesetzt. Seine Aufgabe? Er registrierte dort die niederländischen Juden und in Zweifelsfällen hatte er zu entscheiden, wer als Jude galt. Karl Mayer war klar, was das bedeutete, sagte er lange nach dem Krieg in einem Interview.
Ablesen konnte es jeder, der nicht die Augen zudrückte. Dass sämtliche Verordnungen auf die Vernichtung der Juden abzielen müssten, dass es sich um eine Schraube handelte, die sich immer tiefer einfressen müsste und dass es in der Logik des nationalsozialistischen Prinzips lag.
Er war entschlossen, dieses System zu sabotieren, schrieb sein Osnabrücker Biograf Peter Niebaum. Sein gängigster Trick: der arische Seitensprung. Auch der Großmutter von Ruth van Galen bestätigte er einen solchen Seitensprung.
Er hat dann unterschrieben und damit hatten wir zwei nichtjüdische Großeltern und damit waren wir eigentlich gerettet.
Die niederländische Historikerin Petra van den Bomgaard kam nach Forschungen in den Archiven von Den Haag zu dem Schluss, Karl Mayer habe 65% der Menschen gerettet, über deren rassistische Zugehörigkeit er zu entscheiden hatte. Rund 6.000 Zweifelsfälle gingen über seinen Schreibtisch. 25% erhielten dagegen einen negativen Bescheid. Für diese Menschen häufig das Todesurteil. Kann so ein Mensch ein Held sein? Osnabrücks erster Stadtrat Wolfgang Beckermann, zuständig für Kultur, sagt zu Kritik aus den Niederlanden, es sei falsch, dem Osnabrücker Projekt zu unterstellen, Karl Mayer als Held zu bezeichnen. Die Osnabrücker Initiative wolle mit dem neuen Museum einen Denkort schaffen. Dafür bietet Hans Karl Mayer und sein Leben sicherlich viel Stoff. Auch Karl Mayer selbst hat in den Jahren nach dem Krieg mit seiner Geschichte gehadert.
Man war sehr allein, man vertraute sich rückhaltslos anderen Landsleuten an und fand keinerlei Verständnis dafür.
Tja, darf man Gedenkstätten nach Nazi-Funktionären benennen, selbst wenn diese tausende Menschen vor dem Tod bewahrt haben? Brigitte Schütte war das über den Streit um das geplante Hans-Karl-Mayer-Haus in Osnabrück. Verglichen mit manch anderen Ländern sehen die Arbeitslosenzahlen hier in Deutschland bisher noch vergleichsweise gut aus. Nicht zuletzt, weil viele Betriebe hierzulande auch vom Kurzarbeitergeld Gebrauch machen können und das auch im großen Stil tun. Doch auch in Deutschland geht die Arbeitslosigkeit nach oben. Aktuell liegen die Zahlen bei knapp unter 3 Millionen. Was das für die Betroffenen in Corona-Zeiten bedeutet, versucht unsere Autorin Magdalena Neubich zu beschreiben. Sie hat ein Paar in Berlin besucht, das die Krise gleich doppelt erwischt hat.
Langfristig nach vorne zu gucken, ist natürlich schwierig. Man versucht es, ne? Man steht auch jeden Tag wieder neu auf. Aber man kriegt genauso viele Rückschläge natürlich.
Michael Füssel ist Restaurantbesitzer. Er betreibt das Knofel in Berlin. Im April hat der 34-Jährige Arbeitslosengeld beantragt.
Die Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich gehe zum Amt, war, glaube ich, mit die schwierigste. Ja, man hat ein Unternehmen, man hat dieses Unternehmen immer noch. Man darf auch weiterhin arbeiten. Aber die Entscheidung zu sagen, alles klar, man muss jetzt Hartz IV beantragen, ist, glaube ich, kein Schritt, den jeder Unternehmer selber für sich treffen möchte.
Dass sein Restaurant aufgrund der Corona-Krise geschlossen war, hat ihn finanziell hart getroffen.
Gastronomie, weiß jeder, sind zwar nicht die ersten, die komplett betroffen waren, aber schon die zweite, dritte Liga gewesen. Man hat natürlich Gott sei Dank ein bisschen was angespart, weil die letzten Jahre recht gut liefen. Aber plötzlich dann auf einmal, da man muss natürlich gucken, so lange wie möglich am Leben zu bleiben, gucken, Kosten zu sparen, was kannst du alles drücken. Kita war natürlich dicht, ne? Ich alleine stehe plötzlich da zu Hause, Kind, Firma retten, und Kosten drücken und so weiter. Parallel hat man manchmal natürlich dieses Auf und Ab. Mal kriegst du einen Motivationsschub, nächsten Tag stehst du wieder auf, guckst auf dein Handy, bab, ne, da, die wollen Geld, die wollen Geld, die wollen Geld, dann wirst du so weit wieder runtergedrückt.
Monatelang hat Michael Füssel mit seinem Restaurant nichts mehr verdient. Seit ein paar Wochen hat das Knofel zwar wieder geöffnet, aber die Kosten übersteigen bei weitem, was er zurzeit erwirtschaftet. Im letzten Monat hat er etwa 8.000 Euro eingenommen, aber allein die Fixkosten liegen schon bei 14.000 Euro. Deshalb hat er inzwischen Unterstützung beim Jobcenter beantragt. Wenn Michael Füssel von seinem schweren Gang zum Amt erzählt, meint er damit kein persönliches Vorsprechen. Er hat auf der Webseite einen Antrag ausgefüllt. Abstand halten in Corona-Zeiten. Auch die Agentur für Arbeit empfängt derzeit niemanden persönlich, erklärt Matthias Haferland, Arbeitsvermittler in Berlin Tempelhof-Schöneberg.
Jetzt in Corona-Zeiten sieht das so aus, dass wir mit unseren Vermittlungsfachkräften umgeschwenkt sind auf die telefonische Beratung. Das heißt also, von den Gesprächsinhalten hat sich gar nicht sonderlich viel geändert. Nur, dass wir dann die Kunden eben telefonisch anrufen.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Agentur für Arbeit haben allerdings mehr zu tun als zuvor. Corona setzt den Arbeitsmarkt unter Druck. Im Mai waren in Berlin mehr als 200.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind rund 50.000 mehr als noch vor einem Jahr zu dieser Zeit. Betroffen sind vor allem Menschen, die im Gastgewerbe oder Dienstleistungssektor gearbeitet haben. Die Familie von Michael Füssel hat die Krise doppelt erwischt. Denn Anfang Juni hat dann auch noch seine Frau Diana ihren Job verloren.
Ich habe letztes Jahr im Dezember als Sekretärin angefangen in einer Umzugsfirma. Und jetzt sagte dann mein Chef mir, dass wir uns leider trennen müssen, weil keine Gelder mehr da sind. Es kommen auch kaum Aufträge rein.
Diana Füssel hat sofort versucht, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Sie hat Annoncen in Jobbörsen auf Facebook und eBay geschaltet und war auf zig anderen Webseiten unterwegs. Aber die Suche gestaltet sich schwierig. Für einige Stellen hat sie noch zu wenig Berufserfahrung. Und viele andere Angebote sind einfach nur unseriös.
Es ist arg schwer, aber man kriegt eben auch im Internet echt wirklich Anfragen oder dann eben Leute, die dann auf deine Annonce antworten, wo ich sage, nee, das geht gar nichts. Also ich verkaufe nicht meinen Körper oder ich lasse meine Familie einfach mal hängen, bloß weil ich ein super Gehalt kriegen kann.
Arbeitsvermittler Matthias Haferland rät deshalb, zuerst auf der Seite der Arbeitsagentur nach Jobs zu suchen, weil die dort geschalteten Anzeigen auch in Bezug auf rechtliche Kriterien geprüft werden.
Wenn jemand da Unterstützung braucht, dann gibt es auch da Möglichkeiten. Also wie suche ich dann eigentlich, wie finde ich denn die passenden Stellen für mich? Und das ist sicherlich auf dem Arbeitsmarkt nicht immer sehr einfach mit der Vielzahl an Stellenbörsen, die wir haben.
Diana Füssel sucht in jedem Fall nach einem Job mit besseren Zukunftsaussichten.
Also ich habe zwar die Überlegung jetzt, dass ich sage, ich mache was komplett anderes und will gucken, dass ich vielleicht sogar sage, ich gehe in die BVG rein als Straßenbahnfahrerin. Es ist dann wirklich eben auch, wenn nochmal so eine Krise kommt oder so, bist du einfach abgesichert.
Wer nur übergangsweise einen Job suche, könne momentan auch als Quereinsteiger in bestimmte andere Branchen vermittelt werden.
Wir haben jetzt zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass einige Kundinnen und Kunden, zum Beispiel auch aus dem Hotel- und Gaststättenbereich, dann in andere Bereiche umgeschwenkt sind, wo man schnell als Quereinsteiger reinkommen kann, zum Beispiel in die Postverteilung oder auch im Lebensmitteleinzelhandel.
Diana Füssel kann sich einen Quereinstieg vorstellen und hofft, dass das mit dem Job bei den Berliner Verkehrsbetrieben klappt. Sie findet es schwer, optimistisch zu bleiben.
Ich bin auch noch nie so weit gewesen, dass ich sage, ich musste selber Hartz IV beantragen. Aber jetzt, wenn ich wirklich keinen Job finde, gehöre ich leider dann auch dazu. Und das ist auch immer wieder schwer, rauszukommen. Also das ist, und wenn wir dann jetzt beide dann noch im Hartz IV drin sitzen, ich möchte nicht wissen, wo es endet. Also wirklich auch mit der Kleinen und alles. So ein Leben will man ein Kind nicht vorleben.
Ihr Mann wartet noch auf die finanzielle Unterstützung vom Jobcenter. Parallel überlegt er aber schon, sich neben seinem Restaurant noch ein zweites Standbein aufzubauen. Ob gewollt oder nicht, durch Corona müsse jeder sein Leben umkrempeln und könne das vielleicht sogar als Möglichkeit sehen, sich neu zu erfinden.
Jeder schreibt sein Buch jetzt neu, nicht nur in unserer Branche, nicht nur Selbstständige, auch Angestellte. Das nach Corona wird nicht mehr vor Corona sein, das wissen wir, glaube ich, alle.
Arbeitslosigkeit in Corona-Zeiten, das war der Beitrag von Magdalena Neubig. Tja, und damit geht Deutschland heute langsam, aber sicher zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich meine Kollegin Thekla Jahn mit Campus und Karriere. Und dort startet heute eine neue Serie zum Thema Fälschungen in den Wissenschaften. Und heute zum Start geht es dabei um akademisches Ghostwriting. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.